weiter weiß, wenn man ratlos ist oder das Leben ungewollte Haken schlägt, Schicksalsschläge einem das Leben über den Haufen werfen. Manchmal verstehe ich Gott und sein Sprechen nicht. Heute früh braucht es dafür gar keine dieser tieferen, einschneidenden Ereignisse. Heute früh braucht es dafür nur einen Bibeltext. Aber das Ergebnis ist dasselbe. Ich verstehe Gott nicht. Und das ist vielleicht auch die erste Einsicht, welche ich heute früh mit euch teilen möchte. Wir verstehen Gott manchmal nicht. Und das darf so sein, das muss sogar so sein. Gott übersteigt unseren Verstand, unser Denken, unser Sein. Und das zuzugeben und auszuhalten ist ein wichtiges Element unseres Glaubens. Es nennt sich Demut. Ich muss nicht alles verstehen. Ich muss nicht alles verstehen. In mir regt sich Widerstand gegen diese Aussage. Aber je länger ich sie aushalte, mein Nicht-Verstehen aushalte, desto ruhiger werde ich. Demut. Ich muss nicht alles verstehen. Es ist nicht schlimm, wenn Gottes Sprechen und Handeln mein Denken übersteigt. Es ist nicht schlimm, weil mein Grundvertrauen trotzdem da ist. Ich will es lernen zu vertrauen, auch wenn ich nicht verstehe. Ich will es lernen, mich in Gottes Hand zu wissen, auch wenn ich gerade nicht weiter weiß. Demut, das ist kein Aufgeben. Das ist kein Kuschen. Das ist kein klein Beigeben. Demut beweist wahre Größe. Voller Demut kann ich sagen, ich muss es nicht verstehen und vertraue trotzdem. Rolf, mach mal eins weiter. Klick mal eins weiter. Der Rolf, der unterstützt mich ein bisschen mit der Präsentation. Mit dieser Vorrede stimme ich uns auf den Text ein, welche ich uns jetzt in Auszügen lesen werde. Und wie gesagt, und Rita hat es ja auch schon vorher erwähnt, Demut bedeutet, wir müssen nicht alles verstehen und dürfen trotzdem vertrauen. Und so lese ich uns Hesekiel, Kapitel 10 und damit die letzte Einheit unseres Themenjahrs, die Herrlichkeit Gottes über den Cherubim. Und ich sah und siehe, an der Himmelsfeste über dem Haupt der Cherubim glänzte es wie ein Saphir. Und die Herrlichkeit des Herrn erhob sich von dem Cherub zur Schwelle des Hauses. Das Haus wurde erfüllt mit der Wolke und der Vorhof mit dem Glanz der Herrlichkeit des Herrn. Man hörte die Flügel der Cherubim rauschen bis in den äußersten Vorhof wie die Stimme des allmächtigen Gottes, wenn er redet. Und ich sah und siehe, vier Räder standen bei den Cherubim, bei jedem Cherub ein Rad. Und die Räder sahen aus wie ein Türkis. Und alle vier sahen eins wie das andere aus. Es war, als wäre ein Rad in dem anderen. Wenn sie gehen sollten, so konnten sie nach allen vier Seiten gehen. Sie brauchten sich im Gehen nicht umzuwenden, sondern wohin das erste ging, da gingen die anderen nach, ohne sich im Gehen umzuwenden. Und ihr ganzer Leib, Rücken, Hände und Flügel und die Räder waren voller Augen und um und um an allen vier Rädern. Und die Räder wurden vor meinen Ohren das Räderwerk genannt. Ein jeder hatte vier Angesichter. Das erste Angesicht war das eines Cherub, das zweite das eines Menschen, das dritte das eines Löwen und das vierte das eines Adlers. Die Herrlichkeit des Herrn ging hinaus von der Schwelle des Tempels und stellte sich über die Cherubim. Da schwangen die Cherubim ihre Flügel und erhoben sich von der Erde vor meinen Augen. Als sie hinausgingen, gingen die Räder mit und sie traten in den Eingang des östlichen Tores am Hause des Herrn und die Herrlichkeit des Gottes Israel war oben über ihnen. Und ihr Lieben, habe ich euch zu viel versprochen? Ich denke nicht. Das im Hintergrund gezeigte Bild, das versucht, diese surreale Szene irgendwie bildhaft zu machen, damit wir auch nur ansatzweise erahnen können, was in dem Text steht. Von Verstehen ist da noch gar nicht die Rede. Und wir halten uns an diesen ersten Punkt. Demut. Wir müssen nicht alles verstehen und wollen trotzdem vertrauen. Denn Gott meint es gut mit uns, auch wenn wir nicht alles in unserem Leben verstehen. Wir wollen ihm da vertrauen. Und mit dieser Sicherheit machen wir uns neugierig auf den Weg und versuchen mal, den Text etwas zu erkunden. Unter uns sind ja manche, die jetzt nicht erst seit gestern im Glauben sind, und da habt ihr sicherlich das eine oder andere schon gelesen oder gehört. Und auch wenn diese Zusammenstellung der Figuren und Personen hier surreal wirkt, einzelne Elemente erkennt ihr sicherlich wieder. Da sind zum Beispiel die Cherubim, ein komischer Name, gell? Aber vielleicht bleibt er genau deshalb auch ein bisschen im Gedächtnis hängen, weil der so komisch ist. Ja, erinnert ihr euch noch? Das sind die Engel, welche den Garten Eden bewachen. Und dann auch später dann auf der Bundeslade als Skulpturen abgebildet sind. Also Engel, die nur bei einem ganz besonderen Auftrag zum Einsatz kommen, oft nur, wenn Gott selbst in der Nähe ist. Und dann ist hier noch die Rede von einem Thron. Ein Thron in einem Tempel, das muss, denke ich, Gottes Thron sein, denn nur er hätte das Recht, auf einem Tempelthron zu sitzen. Und dann ist da noch diese Wolkensäule. Auch das kennen wir noch, oder? Wisst ihr noch aus dem Kindergottesdienst? Die Geschichten aus dem Alten Testament? Da gab es doch diese Wüstenwanderung, wo da auch diese Wolkensäule mitgezogen ist. Die stand doch auch für die Gegenwart Gottes. Okay, also wir verstehen noch längst nicht alles aus diesem Text, aber so ein paar Anzeichen lassen uns zumindest mal vermuten, es geht hier irgendwie um Gott. Das ist jetzt nicht wirklich verwunderlich, aber es geht sogar noch mehr. Es geht um Gottes physische Gegenwart, um die Präsenz Gottes. Und was das bedeutet, das wissen wir, glaube ich, aktuell sehr gut. Nicht Telefon, nicht Videokonferenz, nicht Zoom-Call, sondern Präsenz. Gott ist hier präsent. Der Text spricht davon, dass Gott wirklich dort vor Ort ist, dass er spürbar, sichtbar, erlebbar ist in Präsenz. Und das ist der zweite Punkt, den ich hier machen möchte. Gott ist präsent. Er ist wirklich da. Er ist dabei irgendwie immer noch etwas geheimnisvoll und vielleicht nicht ganz so sichtbar und greifbar, wie wir es Menschen es gern hätten. Aber es ist ja auch Gott. Und die erwähnten Zeichen, der Thron, die Wolkensäule, die Cherubim, all das deutet darauf hin, dass Gott hier in der Geschichte in Präsenz ist, in Gegenwart ist. Und das ist eine hoffnungsvolle Botschaft, finde ich. Gott zeigt sich den Menschen. Aber auch wenn ich euch jetzt nicht an euren Bildschirmen sehe, erahne ich schon von manchen das Innehalten und Nachfragen, besonders bei denjenigen, die vorher beim Text gut aufgepasst haben. Denn ja, Gott zeigt sich hier, aber ja, ihr habt recht. Am Ende der Geschichte, da verlässt er doch Jerusalem durch das Tor. Das ist doch keine Hoffnungsbotschaft, das ist doch nicht gut, das ist doch fast schon dramatisch. Ja, ihr habt recht. Diese Szene am Ende, die handelt davon, wie Gottes Gegenwart sich zuerst über den Tempel erhebt und diesen dann verlässt. Also zuerst den Tempelbezirk und damit auch Jerusalem durch das östliche Tor verlässt. Wirft das jetzt nun alles über den Haufen? Wenn Gott den Tempel, Jerusalem und damit sein Volk verlässt, das ist doch kein gutes Zeichen, das ist doch schlecht, oder? Nun, wir merken, wie solch ein Text vielschichtig ist und regelrecht entschlüsselt werden muss, und führen uns dabei noch einmal den ersten Punkt vor Augen. Demut bedeutet, wir müssen nicht alles verstehen und können trotzdem vertrauen. Mit dieser Vertrauensgrundlage schauen wir uns Gottes Verlassen des Tempels nochmals genauer an. Wenn Gott es mit seinen Menschen gut meint, dann wird doch diese Handlung auch dem Menschen etwas Gutes bringen. Darauf wollen wir vertrauen. Gott will den Menschen etwas Gutes. Aber wie soll das gehen, wenn er hier den zentralen Ort des jüdischen Glaubens verlässt? Nun schauen wir dafür mal über diese Textstelle hinaus und betrachten etwas den Kontext, also das Umfeld dieser Geschichte. Wann wurde sie geschrieben, in welchem Zusammenhang steht sie, was sagt uns dieser Kontext? Nun, wir wissen, Hesekiel ist ein Prophet, welcher ungefähr 600 vor Christus lebte. Das bedeutet, Hesekiel lebte zur Zeit des Exils. Mehr noch, er gehörte zu der ersten Gruppe derer, die in die Gefangenschaft verschleppt wurden. Israel wurde von großen Nachbarn, von Babylon, militärisch besiegt, überrannt, geplündert. Die Bildungselite wurde verschleppt und als Sklaven in Babylon gehalten. Und Hesekiel lebt nun fern der Heimat, fern des Tempels in Babylon. Unter diesem Gesichtspunkt bekommt das Verlassen Gottes, wie ich finde, eine ganz neue Wendung. Gott verlässt hier nicht seinen Tempel und sein Volk, nein, genau das Gegenteil passiert. Der Gott, der im Tempel wohnt, oder so war zumindest das damalige Denken, der Gott, der fest im Tempel wohnt und nirgends sonst, der nur im Tempel präsent ist, der Gott, der nur dort spürbar ist, der bewegt sich nun. Wie die Wolkensäule in der Wüste geht Gott auf Reise. Er bewegt sich aus dem Tempel heraus, und das ist die implizite Botschaft hierin, Gott kommt zu seinem Volk, welches in Babylon als Sklaven festgehalten wird. Und ich glaube, wir können uns heute gar nicht die Dimension und die Sprengkraft dieser Botschaft vorstellen. Gott verlässt seinen Tempel, um seinem Volk hinterherzuziehen, um zu seinem Volk zu gehen, welches weit weg festgehalten wird. Und nicht das Volk kommt zu Gott, nicht der Mensch bewegt sich zu Gott, nein, die Bewegungsrichtung wird umgedreht, nicht Mensch zu Gott, sondern der Gott kommt zum Menschen. Mit einem fantastischen Gefährt, mit vier Rädern, welches in alle Richtungen sich drehen kann, umgeben und geschützt von seiner Leibgarde, den Cherubim. Mit großem Pomp, wie ein Herrscher, zieht Gott hier aus und zieht seinem Volk, den Menschen, hinterher. Das war für die damalige Welt, für den damaligen Glauben, für die Menschen damals unbegreifbar, unfassbar, nicht denkbar. Und so bin ich mir ziemlich sicher, dass die Hörerinnen und Hörer, die damals diese Geschichte von Hesekiel gehört haben, sie haben sich sicher über diese Bilder irritiert, aber vielmehr noch über diese Botschaft. Gott geht zum Mensch. Gott geht mit. Ein radikaler Umbruch in der Geschichte des Volkes. Ein Umbruch, welcher dann später in Jesus seinen Höhepunkt findet. In Jesus wird diese Bewegungsumkehr am deutlichsten. Nicht der Mensch muss zu Gott kommen. Nicht der Mensch muss sich um Gott bemühen. Und nicht der Mensch muss sich auf den Weg machen. Nein, es ist genau umgekehrt. Gott macht sich auf den Weg. Gott geht zum Menschen. Und wir merken, wie diese komische und abstrus wirkende Geschichte auf einmal ganz persönlich und greifbar wird. Gott macht sich auf den Weg und kommt zu mir. Er ist präsent in einer Zeit, in der Kontakte politisch unerwünscht und gesundheitlich mit Risiko belegt sind, in einer Zeit, in der wir uns nach Begegnung und Gemeinschaft sehnen und hungern, ist das eine wahre Hoffnungsbotschaft. Gott sucht die Begegnung mit uns Menschen. Von sich aus geht er auf dich und mich zu, und in der Begegnung ist er präsent, spürbar, erlebbar, und er geht mit. Mit in unsere Probleme und Herausforderungen, mit in unser Exil, mit auf den steinigen Wegen und auf den sonnigen Straßen unseres Lebens. Das ist für mich eine wirkliche Freudenbotschaft. Gerahmt wird sie von dem ersten Punkt. Demut bedeutet, wir müssen nicht alles verstehen und vertrauen trotzdem. das ist mein Part, mein Teil in der Begegnung mit Gott, ihm zu vertrauen, Gott zu vertrauen, dass er es gut mit uns, mit mir meint. Auf der sonnigen Straße ist das kein Problem. Mit Gottes Rückenwind lassen sich die Berge des Lebens gut erklimmen. Aber dieses Vertrauen brauche ich auch, wenn das Leben nicht mehr so rund läuft und ich hinterfrage, in Zweifel komme oder in Stolpern gerate. Genau in diesen Situationen ist unser Vertrauen am meisten gefragt. Mir hilft dabei eben diese Demut, die Einsicht, ich kann Gott letztendlich nicht verstehen. Er ist größer wie ich. Und das nicht als resigniertes Einknicken, nicht als Kuschen oder Kleinbeigeben und auch nicht als weltfremdes Klammern, sondern als ganz bewusste, selbstständige Entscheidung. Ich will vertrauen, auch wenn ich es manchmal nicht verstehe. Ich will vertrauen, dass Gott es gut mit mir, mit uns meint. Dieses Vertrauen, das wünsche ich dir und mir. Amen. Lass uns ein, dass wir jetzt gleich noch ein Lied hören.